Die Bambustür glitt beiseite. Die Horde drehte sich wie ein Mann mit knarrenden Gelenken um und hob ihre Waffen. Mehrere Männer traten ein. Sie waren größer und viel besser gekleidet als Bauern, bewegten sich mit dem Selbstbewusstsein von Personen, denen man normalerweise nicht in den Weg trat. Vor ihnen schritt ein zitternder Bediensteter, einen Stock in der Hand, an dem eine rote Fahne hing. Eine Schwertspitze im Rücken zwang ihn, noch etwas weiter vorzutreten.
»Eine rote Fahne?« flüsterte Cohen.
»Sie signalisiert, dass die Besucher verhandeln möchten«, erklärte 6 wohltätige Winde. »Es ist so ähnlich wie unsere weiße Kapitulationsfahne«, sagte Herr Zervelatwurst.
»Hab nie davon gehört«, erwiderte Cohen.
»Es bedeutet, ihr dürft eure Gegner erst töten, wenn sie bereit sind.«
Herr Zervelatwurst versuchte nicht, auf das Flüstern hinter ihm zu achten.
»Warum laden wir sie nicht zum Essen ein und bringen sie alle um, wenn sie betrunken sind?«
»Du hast den Mann gehört. Es sind insgesamt 700.000.«
»Na schön, dann muss es etwas Einfaches mit Nudeln geben.«
2 Lords traten mit langen Schritten in die Mitte des Saals. Cohen und Herr Zervelatwurst gingen ihnen entgegen.
»Moment mal«, sagte Cohen und packte Rincewind am Kragen, als der zurückzuweichen versuchte. »Du bist ein aalglatter Bursche und neigst dazu, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu sprechen. Deshalb kommst du mit.«
Lord Hong begegnete ihnen mit dem Gesichtsausdruck eines Mannes, der von seinen Vorfahren mit der Fähigkeit ausgestattet worden war, auf alles hinabzusehen.
»Ich bin Lord Hong, der Großvezier des Kaisers. Hiermit befehle ich euch, diesen Saal unverzüglich zu verlassen und eure gerechte Strafe zu erwarten.«
Herr Zervelatwurst wandte sich an Cohen.
»Von wegen«, sagte der barbarische Held.
Herr Zervelatwurst versuchte, sich etwas einfallen zu lassen.
»Wie soll ich es ausdrücken? Genghis Cohen, Anführer der Grauen Horde, erweist Lord Hong die Ehre, aber...«
»Sag ihm, er kann mich mal«, brummte Cohen.
»Nun, Lord Hong, du hast vermutlich verstanden, mit welcher allgemeinen Einstellung man dir an diesem Ort begegnet.«
»Wo sind die übrigen Barbaren, Bauer?« fragte der Großvezier.
Rincewind beobachtete Herrn Zervelatwurst, diesmal schienen dem früheren Lehrer die Worte zu fehlen. Der Zauberer wollte weglaufen, doch wahrscheinlich hatte Cohen recht. So verrückt es auch klang, die Nähe des Hordenoberhaupts bot mehr Sicherheit. Die Flucht brachte ihn früher oder später näher zu Lord Hong. Der glaubte, dass es noch andere Barbaren gab.
»Ich sage euch dies und nur dies«, teilte Lord Hong der Grauen Horde mit. »Wenn ihr die verbotene Stadt jetzt sofort verlasst, könntet ihr zumindest auf einen schnellen Tod hoffen. Anschließend trägt man eure Köpfe und die übrigen wichtigen Körperteile durch die Städte des Reiches, auf das alle von der schrecklichen Strafe erfahren.«
»Strafe?«
wiederholte Herr Zervelatwurst.
»Für die Ermordung des Kaisers.«
»Wir haben keinen Kaiser ermordet«, sagte Cohen. »Oh, ich habe nichts dagegen, Kaiser zu töten, aber in diesem besonderen Fall trifft uns keine Schuld.«
»Er wurde vor einer Stunde in seinem Bett umgebracht«, stellte Lord Hong fest.
»Nicht von uns«, erwiderte Herr Zervelatwurst. »Dein Befehl hat ihn das Leben gekostet.«
Rincewinds Zeigefinger deutete auf Lord Hong.
»Aber das ist gegen die Regeln, und deshalb sollte alles so aussehen, als wäre die Rote Armee dafür verantwortlich.«
Lord Hong starrte ihn an, als sähe er ihn jetzt zum ersten Mal, ohne sich darüber zu freuen.
»Unter den gegebenen Umständen bezweifle ich, dass euch jemand glauben würde«, sagte Lord Hong.
»Was passiert, wenn wir aufgeben?«
erkundigte sich Herr Zervelatwurst.
»Ich frage aus reiner Neugier.«
»Dann sterbt ihr ganz langsam, auf interessante Weise.«
»Das ist die Story meines Lebens«, sagte Cohen. »Ich bin stets sehr langsam gestorben, auf interessante Weise. Nun, wie geht's weiter? Gemetzel in den Straßen, Kampf von Haus zu Haus, eine wilde Schlägerei?«
»In der richtigen Welt kämpfen wir«, erwiderte einer der Lords. »Wir raufen nicht miteinander wie Barbaren. Unsere Heere treten auf der Ebene vor der Stadt gegeneinander an.«
»Treten? Wer soll treten?«
Er meint, die entscheidende Schlacht soll dort draußen stattfinden, Cohn.
Ah, zivilisiertes Gerede. Wann?
Im Morgengrauen.
In Ordnung, sagte Cohn. Dann bekommen wir wenigstens Appetit fürs Frühstück. Gibt es sonst noch etwas?
Wie groß ist deine Streitmacht, Barbar?
Oh, du würdest gar nicht glauben, wie groß sie ist, entgegnete Cohn, was vermutlich der Wahrheit entsprach. Wir haben Länder überrannt, wir haben ganze Städte von den Landkarten getilgt. Wo meine Streitmacht gewesen ist, wächst kein Gras mehr.
Das stimmt, bestätigte Herr Zervelatwurst.
Wir haben nie von euch gehört, stieß der Kriegsherr hervor.
Ja, brummte Cohn, so gut sind wir.
Was die Streitmacht angeht, gibt es noch einen interessanten Punkt, sagte jemand.
Alle drehten sich zu Rincewind um, der fast ebenso überrascht war, seine eigene Stimme zu hören. Hinter seiner Stirn war gerade eine Idee gewachsen und er blühte nun.
Ja?
Vielleicht fragt ihr euch, warum ihr nur die Generäle seht, fuhr Rincewind langsam fort und staunte darüber, wie sich die Worte aneinander reihten. Der Grund dafür ist, unsere Krieger sind unsichtbar. Ja, es sind Geister, das dürfte allgemein bekannt sein.
Cohen starrte ihn verblüfft an.
Blutsaugende Geister, um ganz genau zu sein, sagte Rincewind. Davon wimmelt es jenseits der großen Mauer.
Lord Hong schnaufte verächtlich, aber die Mienen der anderen Kriegsherren ließen Folgendes durchblicken. Sie vermuteten, dass die Leute jenseits der großen Mauer aus Fleisch und Blut bestanden. Gleichzeitig verließen sie sich darauf, dass Millionen von Untertanen an die Geister glaubten.
»Lächerlich«, erwiderte einer von ihnen, »ihr seid keine unsichtbaren, blutsaugenden Geister!«
Cohen öffnete den Mund und zeigte diamantene Zähne.
»Stimmt«, sagte er, »wir gehören nämlich zur sichtbaren Sorte.«
»Ha«, entfuhr es Lord Hong, »spart euch diesen Unfug, ob Geister oder nicht, wir besiegen euch.«
»Nun, das lief besser, als ich dachte«, meinte Herr Zervelatwurst, als die Kriegsherren den Saal verließen. »War das ein Versuch in psychologischer Kriegsführung, Rincewind?«
»Ach, das steckte dahinter?« fragte Cohen. »Darüber weiß ich Bescheid. In der Nacht vor dem Kampf hämmert man dauernd auf die Schilde, damit der Feind nicht schlafen kann. Und man singt, morgen früh schneiden wir euch die Eier ab.«
»So in der Art«, entgegnete Herr Zervelatwurst diplomatisch. »Aber ich fürchte, es klappt nicht. Lord Hong und die übrigen Kriegsherren sind zu intelligent. Schade, dass wir diesen Trick nicht bei den einfachen Soldaten ausprobieren können.«
Leise, helle Stimmen ertönten. Sie drehten sich um und beobachteten, wie man den größtenteils minderjährigen Kader der Roten Armee hereinführte. Zu der Gruppe gehörte auch Schmetterling. Sie bedachte Rincewind mit einem schiefen Lächeln. Er hatte sich immer aufs Weglaufen verlassen. Aber vielleicht war es manchmal nötig, stehen zu bleiben und zu kämpfen. Wenn auch nur, weil man nicht mehr weglaufen konnte. Wie dem auch sei, er konnte nicht mit Waffen umgehen. Zumindest nicht mit den normalen.
sagte er, »wenn wir den Palast jetzt verlassen, werden wir getötet, nicht wahr?«
»Das bezweifle ich«, erwiderte Herr Zervelatwurst. »Jetzt gelten die besonderen Regeln der Kunst des Krieges.« Hong würde uns sicher am liebsten die Kehlen durchschneiden, und zwar so schnell wie möglich. Doch nach der offiziellen Kriegserklärung muss selbst er die alten Traditionen beachten.
Rincewind atmete tief durch.
»Es ist eine Chance von 1 zu 1 Million«, sagte er. »Aber es könnte klappen.«